Wenn man dich oder dein Unternehmen jetzt googelt, was findet man da? Ich war immer wieder, bin wieder auf der Suche nach Dienstleistern. Manchmal google ich die und finde dann irgendwelche komischen Artikel über die, finde irgendwelche Partybilder, wo der CEO dann betrunken irgendwo auf Mallorca rumliegt oder sonst was. Ne, es ist super wichtig, ja, eine gute Reputation zu haben und keine, ja, man nennt das in der Psychologie, Broken Windows zu haben. Also irgendwo, wo man denkt, so ist ein komischer Artikel, negative Presse und so weiter. Also man muss da eine gute Reputation auch nach außen haben im Bereich PR und Sichtbarkeit. Und dazu habe ich mir einen super spannenden Gast eingeladen, Ruben Schäfer, Top-PR-Experte, Geschäftsführer vom DCF-Verlag. Schön, dass du hier bist bei uns im Studio.
Ja, sehr, sehr schön hier zu sein. Du hast gerade schon gesagt, Google natürlich super wichtiger Punkt, jetzt auch immer wichtiger KI-Modelle. Ja. Ne, also auch, es wird mit ChatGPT gegoogelt sozusagen, aber am Ende kommt es immer aufs Gleiche raus. Was sagt das Internet über mich quasi? Und ist das meine Reputation dienlich oder förderlich? Damit beschäftigen wir uns.
Ja, genau. Und da kann es natürlich ein, zwei negative Artikel schon vieles kaputt machen. Ne?
Stellenweise schon einer. Also wir haben das immer wieder, gerade wenn halt nichts vorhanden ist. Ne? Also wenn du eine ganze Google-Seite hast mit positiven Artikeln und dann ist ein Ding negativ, dann geht das meistens noch so einigermaßen. Aber wenn du nichts hast, also ganz viele, kann ja jeder ausprobieren. Hier, kleine Hausaufgabe direkt, gebt mal euren Firmennamen, euren eigenen Namen, vielleicht auch noch so mit so, es gibt häufig so Sub-Keywords, also Firmenname, Erfahrung, Expertenname, Erfahrung und so weiter. Einfach mal bei Google schauen, was da so kommt. Und wenn da außer North Data und der eigenen Webseite und vielleicht noch im LinkedIn-Profil nicht viel kommt, dann reicht stellenweise wirklich einfach ein Post bei gutefrage.net oder bei Reddit und man hat plötzlich 30% weniger Umsatz. Also das habe ich alle schon gesehen. Was? Und das sind dann so einmal im Monat, alle zwei Monate haben wir wirklich Leute, die sich bei uns melden und sagen, bitte, das müssen wir, egal was es kostet, jetzt ganz schnell retten, weil hier geht gerade alles in Bach runter, so gefühlt. Ja. Also es ist schon wirklich heftig.
Und das Heftige ist, es muss ja nicht unbedingt, ne, viele denken jetzt, ja, das sind vielleicht Leute, die haben dann wirklich Mist gebaut. Aber was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist ja einfach, dass manche Leute dann sehr böswillig auch was machen, wo dann, es gibt sicherlich viele schwarze Schafe auf dem Markt, ne? Aber es gibt halt auch viele Leute, wo denen das einfach so passiert, aus den komischsten Gründen. Also wir haben auch schon mal eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen, weil jemand gesagt hat, dass ich im Fernsehen zu viel gestikuliert habe und so. Ne? Also gut, das wird jetzt keiner ernst nehmen. Ne?
Aber ja, ja. Aber stellenweise hast du dann jetzt, also bei dir zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du irgendwann auf so einen Kollegen stößt oder sowas. Also ein anderer Psychologe, der einfach anderer Meinung ist als du und der dann seine ganze Energie quasi, vielleicht auch weil er sauer ist, dass er nicht so oft im Fernsehen ist wie du, dem widmet, dann über dich irgendwas in irgendwelchen Internetforen zu schreiben und plötzlich kratzt das auch in deiner Reputation. Also das geht sehr schnell. Üblicherweise ist es eigentlich so dieses Dreieck ganz klassisch aus, man hat als Unternehmer ja vor allen Dingen zu tun mit Kunden, mit Mitarbeitern und vielleicht noch mit Wettbewerbern. Und einen von diesen drei wird man immer unzufrieden haben. Also es gibt, entweder hat man vielleicht unzufriedene Mitarbeiter, wenn man die alle glücklich hat, dann hat man vielleicht mal den einen Kunden von 500, der einen irgendwie blöd findet. So, das ist einfach Statistik, das ist ein Promille dann irgendwo, ist jetzt nicht so schlimm. Aber selbst wenn man den nicht hat, wenn man wirklich alle Mitarbeiter lieben dich, alle Kunden lieben dich, dann hasst sich der Wettbewerb auf jeden Fall umso mehr. Ne? Also es ist ja auch in den Zeiten des Internets wirklich völlig anonym möglich, da irgendwelche Sachen zu verbreiten. Also man weiß das stellenweise gar nicht. Oftmals wissen die das nicht, wer dahinter steckt. Aber es hilft dir nichts. Ja? Am Ende, es reicht eben schon dieser Geruch von Feuer. Ne? Die Kunden müssen es gar nicht sehen. Es reicht halt wirklich schon, dass da irgendwie etwas Negatives überhaupt vorhanden ist, dass sie stellenweise ihre Entscheidung herauszögern, nochmal nach Alternativen suchen und so weiter. Und das kann eben sehr schnell sehr teuer werden.
Ich spreche in der Psychologie immer gerne davon, dass manchmal ein einziger Satz ausreicht. Ne? Es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wer dann recherchiert. Ich glaube, es gibt Leute, die können das dann auch eher einordnen. Ne? Wenn dann irgendwie bei Gute Frage irgendwas steht, dass das vielleicht nicht so ernst nehmen, als auch wahrscheinlich so ein Unterschied B2C, B2B. Aber es ist halt wirklich dann wie so ein Broken-Window-Effekt. Ne? Ich sehe dann, dass da irgendwo was nicht passt und dann ja, überlege ich mir vielleicht dann zweimal, ob ich jetzt den Sales-Call doch mitnehme oder halt absage. Ne?
Ja, so. Oder ich habe halt dann mehr Einwände, muss nochmal eine Nacht drüber schlafen, frag noch irgendeinen Verwandten, Bekannten, der vielleicht gar keine Ahnung hat, der rät mir dann einfach pauschal ab und so. Also es öffnet Tür und Tor für ganz viel Unsicherheit und Unsicherheit ist im Verkaufsprozess einfach immer eine Schwierigkeit. So. Und umgekehrt ist es ja nicht so, als ob man das einfach hinnehmen müsste. So, ich kann ja jedem nur raten, daran zu arbeiten. Man kann ja ohne Probleme seine digitale Reputation verbessern, für entsprechend gute Artikel sorgen, die Google-Seite optimieren und auch ganz viele weitere Sachen machen. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob man jetzt irgendwie dem einfach ausgeliefert sei. Man spürt das im Marketing sehr, sehr stark, wenn das Vertrauen on point ist.
Ja, ja, wenn das dann passt, ja, perfekt. Was sind so typische Fehler im PR-Bereich? Weil es gibt ja wahrscheinlich Leute, ich sehe das auch manchmal, die versuchen dann selber irgendwie Artikel zu streuen nochmal. Ich sehe das manchmal, da steht dann irgendwie sowas wie ein Suchbegriff, wie du schon sagtest, irgendwie dann kritische Erfahrungen, dann merkt man, jemand hat einfach billig so eine Seite gebaut, um dann nochmal Top-Bewertungen draufzupacken, aber eigentlich ist es quasi nur, um das so ein bisschen zu steuern. Was für Fehler siehst du im PR-Bereich, auch wenn Firmen vielleicht versuchen, selber da irgendwas hinzubauen, vielleicht auch ohne vernünftige Story oder sonst was.
Ja, also was ich ganz häufig sehe, ist tatsächlich, dass sich keine Gedanken darüber gemacht wird. Das ist ein ganz elementarer Fehler, aus dem viele weitere resultieren. Wie sieht denn eigentlich meine Kundenreise aus? So, ich mache Marketing, wie auch immer. Egal, ob ich jetzt Leute kalt anrufe, ist auch eine Form letzten Endes von Marketing oder von auf mein Angebot aufmerksam machen. Ob ich jetzt Briefe schicke, Brieftauben schicke oder eben Online-Marketing mache. Es ist alles am Ende des Tages, läuft es darauf hinaus, dass irgendwie Leute auf mich aufmerksam werden. Und dann gibt es ja auch in der Marketing-Psychologie-Bubble so verschiedene Theorien. Braucht der Kunde jetzt 7 Kontakte, bis er kauft? Oder braucht er vielleicht 20? Oder gibt ja so verschiedene Zahlen, die da rumschwirren. Mhm. Aber er braucht auf jeden Fall mehrere. Und eine dieser Kontakte ist eben meistens die Recherche, dass der Kunde kurz guckt, wer ist das denn überhaupt? Gerade wenn er auch zum Beispiel nicht über Online-Werbung, sondern vielleicht über einen Cold Call oder über ein Mailing oder irgendwas drauf aufmerksam wurde. Und viele überlegen dann oder sehen gar nicht, dass PR der Schlüssel sein kann, um diesen gesamten Prozess zu verbessern, zu beschleunigen. Mhm. Die sehen das so als singuläre Maßnahme, dass sie sagen, ja, ich will in die Bild, damit meine Mutter irgendwie stolz auf mich
vielleicht
ist.
Vielleicht haben wir auch Ego-Sachen, ne?
Genau, es ist viel Ego oder haben wir auch ganz häufig, mein Wettbewerber war schon da drin, jetzt will ich auch, ne? Also mein Nachbar hat jetzt irgendwie ein neues Auto, ich will auch ein neues, also irgendwie so nach dem Motto, das kommt dann auch. Aber das ist alles am Ende des Tages natürlich grundsätzlich ist Pressearbeit eine gute Idee und deswegen ist auch mir letzten Endes egal, warum jemand die Motivation hat. Aber es muss trotzdem in eine vernünftige Strategie eingebettet werden. Und dafür schauen wir dann eben, was suchen die Leute denn eigentlich? In welcher Reihenfolge suchen sie das? Was wäre jetzt da angemessen, um auch dann inhaltlich, da kommen wir dann eben zum nächsten Punkt, wenn man sich darüber keine Gedanken gemacht hat, was müssen wir inhaltlich liefern, damit das auch Vertrauen erzeugen kann? Mhm. Weil ein reiner Lobliedartikel, so wie du das gerade eben gesagt hast, warum Firma XY die beste der Welt ist, das stinkt nach Werbung. Und zwar nach dieser unangenehmen Sorte Werbung. Ja. So nach diesem, ich kann nicht verkaufen Verkäufer, der einem irgendwas versucht aufzudrücken, aufzuschwatzen. So, das mögen wir nicht. Es muss sich warm anfühlen. Es müssen Fragen geklärt werden, es muss Kompetenz gezeigt werden, es muss, vergessen auch viele total in ihrem ganzen Kompetenzgelaber, es muss auch Sympathie hergestellt werden. Ja. Ja? Also nicht einfach nur, ich habe hier Zertifikat, da studiert, da Master, da dies, das, sondern warum bin ich auch ein cooler Typ, ein cooler Anbieter, warum liegen mir meine Kunden am Herzen? All das gehört in eine solche Story rein und dann diese Stories erzählen auf dritten Plattformen, nicht auf seiner eigenen Webseite, wo jeder alles über sich schreibt. Ja? Mhm. Im Zweifelsfall, wir alle kennen die Cases, ja, fake it until you make it, irgendwie seine Oma als Testimonial genommen, so, weil man ist halt noch am Anfang. KI-Bilder irgendwie, alles irgendwie drauf generiert, so, alle Testimonials komischerweise gleich lang. Also das haben wir alle schon mal gesehen und das wissen die Kunden ja auch irgendwo, mal mehr, mal weniger. Aber auf dritten Plattformen, also wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Focus Online oder in öffentlich-rechtlichen Medien oder in irgendwelchen anderen bekannten Medien, Zeitungen oder auch selbst in kleinen Medien oder in Fachmedien. Wir haben ja viele Kunden, die kommen auch wirklich in totale Nischenmedien rein, weil jetzt gerade einer in der Automotorsport, der macht halt Fuhrparkmanagement. Also das ist für den dann eben passend. Wichtig ist einfach, dass man in diesen dritten Medien auftaucht, wo die Leute sagen, ach komm, cool, das kann nicht jeder. Und wenn es quasi ein Zeuge sagt, dann ist es immer überzeugender, als wenn es der Betroffene an sich sagt. So. Ja. Und,
besonders wenn es auch so mal renommierte Medien sind. Ne? Also ihr hattet mich ja auch damals in den Business Insider gebracht. Bild.de, klar, da kann man immer einen lieben Bild, die anderen hassen das. Aber was ohne Frage ist, die haben eine riesen Reichweite und so weiter. Ne? Und es ist halt schon auch Magazin, ne? Oder ein Blatt, was auch schon seit vielen Jahrzehnten halt auch da ist. Ne?
So, Bild ist ein großer Türöffner und hat eine Wahnsinnsreichweite, war für viele Kunden von uns wirklich der, auch bei dir ja, der Anstoß, warum dann eben zum Beispiel auch große Fernsehsender aufmerksam geworden sind und so weiter. Also es ist immer ein wichtiger Punkt auf der Reise. Aber es ist am Ende des Tages gar nicht so kriegsentscheidend, in welchen Medien man drin ist. Wichtig ist, dass es eben Medien sind, dass es externe Medien sind, dass die Zielgruppe die gut findet und dass die Story gut geschrieben ist. Und wenn man dann noch hingeht und das Ganze im Marketing auch aktiv nutzt, also auf die Webseite draufpackt, vielleicht mal eine Retargeting-Werbeanzeige damit schaltet und sagt, guck mal hier, wusstest du, dass ich in der Zeitung war? Wenn der Kunde auf deiner Webseite war und er kennt dich und er kennt dein Angebot und er hat vielleicht sogar grundsätzlich Interesse, aber er trägt sich trotzdem nicht ein. Warum nicht? Ja, nicht, weil er dich nicht kennt oder weil er dich nicht oft genug sehen würde oder sowas, sondern wahrscheinlich, weil ihm irgendetwas gefehlt hat. So der finale Schubs, der finale Call to Action, vielleicht auch eben das bisschen Vertrauen, was notwendig ist, um seine Handynummer mal irgendwo einzutragen. Und da kann ein Presseartikel Wunder wirken. Also machen Kunden von uns sehr, sehr erfolgreich.
Ja, und man hat ja dann, um nochmal zurückzukommen zum Google-Beispiel, dann halt auch, wenn man dann googelt, auch entsprechend die ganzen Artikel, die ja gerade bei den größeren Medien, aber auch unabhängig davon, gut ranken. Ne? Und dann habe ich halt, finde ich dann mal Google und falls da irgendwo was Kritisches ist oder was Uraltes, was man vielleicht vor 10 Jahren irgendwo mal was gemacht hat oder sowas, vielleicht jetzt nicht mehr so passt, geht ja da noch so ein bisschen unter, ne? Weil ich habe dann quasi Google mit neuen Sachen auch gefüttert, ne? Oder auch die KI.
Genau, ja, da verschwinden dann eben auch Sachen letzten Endes, ne? Also das gehört dann ganz klar dazu, dass eben eine Google-Seite nachher auch schön clean ist, eben nur positive Sachen drin sind. Wenn mal was Negatives käme, kommt es gar nicht mehr hoch. Also deswegen empfehle ich auch jedem nicht zu warten, bis das irgendwann mal passiert, weil man glaubt es gar nicht, aber es haben wirklich, wir haben unser ganzes Kundenmanagementsystem ist wirklich fast voll von Leuten, die irgendwann mal mit uns in Kontakt gekommen sind und gesagt haben, ja, mache ich später. Aber das ist halt so, wie irgendwie eine Gebäudeversicherung abzuschließen. So, ne? Das, wir kommen ja hier aus der Hochwasserregion. So. Das machst du halt nicht nach der Flut. Ne? Und, oder kannst schon, aber dann ist es halt trotzdem sehr, sehr teuer geworden. Und manche Sachen, wenn die einmal auch richtig ranken, Google ist da ja durchaus perfide. Auch KI-Modelle sind da ja durchaus perfide. Weil wenn einmal so ein negativer Forenbeitrag, der fängt an zu ranken, dann wird er dadurch automatisch mehr gelesen. Dann sieht Google, okay, danach ist ja Interesse da. Dann wird er noch höher gewichtet und so. Es wird immer schwieriger, je mehr sich das festgesetzt hat irgendwo, es wird immer schwieriger, das wegzubekommen. Also deswegen, ich kann das jedem nur raten, mach's von vornherein ordentlich, baue's von vornherein ordentlich auf. Es ist ja auch keine Unsumme, die man da investiert. Ja. Und man muss ja auch ganz klar sagen, wir haben Leute, für die haben wir Presseartikel gemacht, 2020, 21, ja, das ist jetzt 4, 5, stellenweise 6 Jahre her, die Sachen ranken immer noch. Also das Internet vergisst an der Stelle auch wieder nicht. Und das ist ein Asset. Das ist wirklich eine Maßnahme, die macht man und davon hat man jahrelang was.
Ja. Und was, denke ich mal, ein wichtiger Punkt ist, dass viele ja denken auch, sie könnte das ja nicht treffen. Ne? Also ja, gibt es ja viele, die sagen, ja, meine Kunden sind alle immer glücklich. Ne? Oder auch Wettbewerb, das passt. Oder ja, die Medien oder so. Ja, ich mache ja alles super. Ne? Es ist alles perfekt, ethisch und alles korrekt. So, mir wird das nicht passieren. Aber ich glaube, das ist auch ein Denkfehler. Ne? Weil ihr habt ja auch mit Leuten zu tun, die eigentlich eine super Arbeit machen. Ihr wisst das auch. Und trotzdem stürzt sich dann irgendwie ein Redakteur mal da drauf, ne? Und man denkt sich so, hey, was ist denn jetzt los, ne? So.
Es ist ganz lustig. Es gibt zwei Phänomene. Im B2C vor allen Dingen gibt es das Phänomen, dass man zu gute Arbeit macht. Also, dass die Redakteure irgendwann, es kommt ein Redakteur, der stößt auf dich. Du machst ja Werbung, du machst Social Media Werbung, vielleicht hast du einen TikTok-Kanal, der gut läuft und so. Irgendwann wirst du immer das erste Mal entdeckt. Und dann guckt sich ein Redakteur deine Webseite an und sieht dann da, in 12 Wochen Wunschgewicht erreicht und so. Also lauter so, in Anführungsstrichen, unseriöse Versprechen oder die ersten 10.000 Euro mit dem eigenen Online-Shop oder mit einem Airbnb-Business oder mit was auch immer. Das ist utopisch. Das sind völlig unrealistische und damit auch in Wahrnehmung vieler Menschen unseriöse Versprechen. Es geht, und das beweisen ja viele Coaches, Berater, 100-fach, 1000-fach stellenweise, aber je besser die Ergebnisse sind, je unglaublicher die Testimonials klingen, desto eher gibt es eben Redakteure, die sagen, das kann nicht sein, ich suche diese Nadel im Heuhaufen, der es irgendwie nicht geschafft hat, und dann mache ich eine Story draus. Und ich habe sogar schon einmal den Case gehabt im B2B, auch da einen zu guten Job gemacht, eine Agentur in einem totalen Nischenbereich. Wir sagen jetzt einfach mal, sonst kann ich es nicht gut erzählen, wir sagen einfach mal im Bereich Schlüsseldienst so. Also ist es nicht, aber einfach um das mal so zu erzählen. Das heißt, die Agentur besorgt Neukunden für Schlüsseldienste. So, und wenn ich einen Schlüsseldienst brauche, wann brauche ich den? Ja, wenn ich abends vor der Tür stehe, Ding ist abgebrochen oder ich habe vergessen, ich komme nicht rein. Ja. Ich brauche also. Und die machen dann eben diese Google-Werbeanzeigen. Das heißt, ich gebe dann einen Schlüsseldienst, Bonn, Köln, was auch immer, und dann kommen eben die Kunden von dieser Agentur ganz oben. Und das hat die so erfolgreich gemacht und für so viele Schlüsseldienste gemacht, dass dann nachher die Kabel-1-Sendung Achtung Abzocke darauf aufmerksam geworden ist und dann quasi gesagt hat, hey, es gibt ja auch unseriöse Schlüsseldienste. Und weil diese Agentur so erfolgreich ist und aber gleichzeitig keine unseriösen Kunden aufnimmt, gehen die unseriösen Kunden hin und kopieren das einfach. Ja, weil das ist letzten Endes ja viel einfacher, wenn die sehen, okay, hier gibt es einen erfolgreichen Schlüsseldienst, ich dupliziere die Webseite einfach, ich kopiere mir die Texte rüber und so weiter. Sie sahen nachher wirklich alle sehr ähnlich aus. Und dann ist Kabel 1 einfach hingegangen und hat gesagt, hier, der ist quasi der Grund dafür, dass diese Schlüsseldienstmafia überhaupt abzocken kann. Und dann war der plötzlich da bei Achtung Abzocke, die haben Undercover-Leute bei dem ins Beratungsgespräch geschickt und so. Es ist eine totale Nische und er wurde dann zur besten Sendezeit dann da live quasi exposed und so weiter. Also das war wirklich total irre. Wir haben dann auch, wir sind sehr spät erst involviert worden in den Case. War noch so schlau und hat das noch gerade so, aber wirklich so eine Woche bevor es gelaufen ist, sich dann an uns gewendet und wir haben es immer noch geschafft, dass er anonymisiert wurde. Aber die Story war dann eben so, da war nicht mehr viel zu holen. Aber anonymisiert ist ja schon mal gut, ne? Also außer ein paar Freunde, Bekannte wusste das dann keiner und dann war es auch in Ordnung, aber Man sieht da, selbst tiefstes B2B, absolute Nische, kann genauso zur besten Sendezeit einmal durch den Kakao gezogen werden, wie jemand, der Riesenabnehmcoach ist, Hallen füllt, Speaker of the Year ist, keine Ahnung, auch da gab es ja jetzt schon diverse Fälle, wo Kamerateams einem aufgelauert haben und so. Also am Ende des Tages, völlig egal, wenn ich ein Online-Business mache und ich habe Erfolg, dann kommt irgendwann jemand und schaut sich das genauer an.
Gerade in Deutschland, ne? Aber auch in anderen Kulturen, aber hier ist es wie besonders, ne? Dass dann nochmal genauer, dass dann irgendwas nicht stimmen kann, so, ne? Man wundert sich dann
sehr. Ja, ja, klar. Aber ich, auf der anderen Seite kann ich es ja auch verstehen. Also bei vielen, es gibt Redakteure, die sind extreme Idealisten, so. Die sagen dann wirklich, ich will unbedingt quasi hier das Böse irgendwie bekämpfen und was auch immer. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs, also sehr, sehr messiasartig da unterwegs. Es gibt auch sehr viele Redakteure, die sehr abgeklärt sind und die sagen einfach, also ein gutes Beispiel, in dem Case war ich jetzt nicht involviert, aber zum Beispiel Immo-Tommy oder Finn Kliman bei ZDF Neo Magazin. So. Das waren letzten Endes Helden, Riesenreichweiten, ganz viel Applaus des Publikums und so weiter. Und es ist einfach sehr dankbar, diese Leute anzugreifen. So. Weil wenn man irgendwas findet über die, und was war es denn am Ende? Also bei Immo-Tommy, der hat, ich weiß nicht, wie viele 100 Objekte am Ende hat er wahrscheinlich vertrieben. Dann gab es da ein Mietshaus irgendwo in der Stuttgarter Pampa, im Umfeld da irgendwo, wo es dann nicht so gut gelaufen ist. Und daraus jetzt so einen Skandal zu machen, der kommt ja bis heute von den negativen Artikeln nicht los. Mhm. Oder Finn Kliman auch. Klar, der hat da mit den Masken in WhatsApp-Gruppen vielleicht ein paar flapsige Nachrichten geschickt, aber am Ende des Tages, Staatsanwaltschaft hat ermittelt, wegen Betrug und sonst was, alles eingestellt. Ja, ja. Und das hast du ganz häufig, dass am Ende juristisch gar nichts hängen bleibt. Die Leute, es wird ganz klar gesagt, haben eigentlich nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, haben sogar vielleicht Recht gehabt und kriegen sogar noch irgendwelche Entschädigungen zugesprochen und sonst irgendwas. Aber eine dumme WhatsApp-Nachricht aus dem Kontext gerissen, zur besten Sendezeit gezeigt, es hat einfach für die Klicks gereicht. Ne? Ja. Und dann gibt es eben Redakteure, die sagen, solange es geklickt wird, passt
es. Ja, und sowas funktioniert natürlich auch. Ne? Die Menschen stehen ja auf Empörung, ne? Da könnte man jetzt tief psychologisch einsteigen, ne? So, aber die lieben das ja, ne? So, wenn man sich empört, kurz mal Aufregung, mal meine Aufregung im vielleicht langweiligen Alltag von vielen Menschen, so, ne? Ja, das zieht natürlich auch, ne? Sich sowas rauszuholen. So. Manchmal weiß man dann selber auch nicht. Ne? Ich erinnere mich noch an einen Fall vor ein paar Jahren, wo ich auch, also Kunde war auch von einem sehr erfolgreichen Beratungsunternehmen, dann auch ein Magazin immer wieder die angegriffen hat. Und ich selber dachte als Kunde so, hey, ich erkenne die überhaupt nicht wieder. Ne? Ist alles super. Das Magazin gibt es heute nicht mehr, ne? Lustigerweise. Also die sind selbst insolvent und das Unternehmen, das Beratungsunternehmen ist größer als je zuvor. Ne? Aber es ist halt kurios, weil du dann selber denkst so, hey, ne, was, wie schlimm muss es sein? Und für viele ist es einfach nicht vorstellbar. Ne? Das ist wie, wenn jemand halt einen Abnehmcoach damit wirbt, hier ruckzuck zum Sixpack und viele denken, nee, es geht halt nicht so. Ne? Oder
genau.
Hätte man mir früher gesagt, dass ich irgendwie im Monat sechsstellige Umsätze mache wie jetzt, ne? Hätte ich natürlich auch gedacht, so, bist du blöd? Ne? So, ich nehme 80 Euro die Stunde als Psychologie-Coach oder so. Ne? Es ist natürlich, ist irgendwie auch verständlich. Ne? Aber muss sich dann schützen. Ne?
Ja, nein, und es ist letzten Endes auch so, dass das vielleicht auch, weil du das jetzt gerade gesagt hast, dass es dieses Medium von damals nicht mehr gibt. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die jetzt sagen, aber am Ende des Tages löst sich das Problem ja quasi von selbst, weil die Medien immer mehr an Relevanz verlieren. Die grundsätzlichen Mechaniken dahinter werden immer funktionieren. Mhm. Und wir haben jetzt ja auch Cases, die wir schon mitbetreuen, wo es gar nicht auf der Gegenseite ein Medium ist, mit dem man da kommunizieren möchte, sondern wo der potenzielle Shitstorm von einem Meinungsinfluencer kommt. Ja, mhm. YouTuber, die stellenweise eine Million Abonnenten haben, die dann auch eine Million Aufrufe auf das Video bekommen, die dann auch über dich berichten. Die schicken mittlerweile auch Presseanfragen, die haben auch eigene Anwälte und so weiter. Die große Podcaster, also die Art der Medien ändert sich, ja. Aber die grundsätzlichen Mechaniken und wie rette ich meine Reputation, auch wenn ich vielleicht mal wirklich einen Bock geschossen habe, ne? Also jeder macht ja mal Fehler vielleicht auch, ne? Und auch ein Immo-Tommy hat ja auch öffentlich zugegeben, dass da Sachen falsch gelaufen sind. Aber das Zugeben alleine reicht eben nicht. So, wie kann ich jetzt mich so verhalten, dass der Shitstorm möglichst an mir vorbeigeht? So, und das ist egal, was für eine Art von Medium das ist. Und es ist auch nachher in der Außenwirkung jetzt egal, ob bei Google jetzt ein Haufen von Blogartikeln und YouTube-Videos negativ über mich berichten oder zweimal Handelsblatt und einmal Spiegel. So, das kommt am Ende aufs Gleiche raus. Stellenweise ist sogar die Gefahr durchaus größer bei so Influencern, weil die doch so das letzte Quäntchen Professionalität, was viele Medien haben, eben nicht haben. Und da muss man dann auch denen so ein bisschen mit an die Hand gehen und so weiter. Aber
insbesondere wahrscheinlich auch, wenn die Influencer in der Zielgruppe sind, ne?
Genau. Also es gibt ja einen Case jetzt zum Beispiel auch gerade, finde ich auch sehr interessanten PR-Case, auch da bin ich nicht involviert, aber da ist zum Beispiel ein YouTuber, Marvin Wildtage, ich weiß es gerade nicht, der baut ein Haus. Und er hat sich mit seiner Baufirma verkracht, die ihm dieses Haus baut, so ein Bauträger quasi. Und geht jetzt eben hin und macht gerade alle Woche gefühlt ein Video, wo er sagt, hier, wie die Baufirma XY mich abzockt. So. Mhm. Ja, schön blöd, ne? Also das hätte sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt, die Baufirma. Ich bin mir auch ganz sicher, wenn man denen mal einen Raum geben würde, würden die sich wahrscheinlich auch dazu äußern und vielleicht auch ganz andere Dinge noch beitragen können dazu, warum vielleicht auch Sachen so sind, wie sie sind. Mhm. Aber letzten Endes egal, ja, der kriegt Millionen von Klicks auf die Aufrufe, ramponiert deren Reputation und passiert, ne, wenn man einfach irgendwo vielleicht auch mal einen Influencer als Kunden hat oder so. Es gibt da ja auch schon, gab letztens auch ein lustiges Video von einer Meinungsinfluencerin zu diesem generellen Thema quasi, Influencer, die ihre Macht auch als Druckmittel da benutzen, ne? Da läuft irgendwas schief, also irgendeine Influencerin, die hatte irgendwie einen, weiß gar nicht, was das war, das war so ein Musikinstrument oder sowas, so groß und hat das, wollte das mit ins Handgepäck nehmen bei der Lufthansa. Und die haben gesagt, das ist kein Handgepäck. Das kann nicht ins Handgepäck, das ist zu groß. Und hat die da einen Aufstand gemacht und hat sich dann da auf Instagram beklagt über den Dreckservice und sonst irgendwas. Und ja, Lufthansa hat theoretisch alles richtig gemacht, aber kriegst dann trotzdem einen Shitstorm. Ne? Also das ist stellenweise mittlerweile eine sehr diffuse Welt. Hat man ja jetzt auch vor ein paar Wochen oder zwei Wochen gesehen, hier mit dem Brabus-Case zum Beispiel. Das hätte früher keinen interessiert, aber wir sind wirklich auf so Messerschneide stellenweise und Firmen werden wirklich auch ganz, ganz, ganz oft von solchen Shitstorms vollkommen überrascht. Die denken einfach, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und dann mit einer solchen Wucht und mit solchen Aufrufzahlen und auch Medien, die dann meistens ja auf den Zug aufspringen, so dann erst gibt's quasi, einmal geht's durch TikTok durch, dann geht's einmal durch Instagram durch, ja. Dann kommt die Bild und dann ist man irgendwann wirklich auf allen Kanälen quasi einmal schlecht geredet worden. So. Also das verselbstständigt sich mittlerweile extrem.
Ja, LinkedIn, ne, wird auch immer mehr an Relevanz gewinnen, ne? Irgendwelche Postings, ne, von Leuten. Ne? Ja.
Ich glaube, manche Leute haben es ganz gut, dass bei LinkedIn die Sachen nicht mehr so viel Reichweite bekommen. Ja, also vor einem Jahr hat so manches Ragebait-Ding ja noch richtig Aufrufe bekommen. So. Mittlerweile ist das meine Wahrnehmung, dass das ziemlich gedrosselt wurde und ich glaube, manche haben Glück damit. Also natürlich denken die dann, ja, ich hätte gerne wieder mehr Aufrufe und so, aber auch da, ich habe bei LinkedIn die wildesten Sachen gesehen. Also das ist vielleicht vielen auch nicht bewusst, aber dein lustiger Post über ältere Arbeitnehmer verstößt gerade volle Kanne gegen das AGG. Oder dein Post über deine junge Kollegin könnte man dir auch als Sexismus auslegen oder sonst irgendwas. Und das wird dann auch stellenweise gemacht. Das muss einfach nur der falsche Typ zum falschen Zeitpunkt sehen. Und wenn der dann Langeweile hat, dann macht er ein YouTube-Video über dich oder sowas und hat seine 50.000, 100.000 Abonnenten und auf einmal kriegst du Morddrohungen und sonst irgendwas. Also das ganze Feld der Öffentlichkeit, auch insbesondere dadurch, dass wir ja Marketing machen, man schnell viral gehen kann auf vielen Plattformen mittlerweile oder man sich eben die Reichweite auch einfach kauft. Jeder kann heutzutage Reichweite haben. Entweder man zahlt sie oder man macht sich ein bisschen Gedanken und postet irgendwas Lustiges. Aber mit der Reichweite kommt auch immer Risiko. Mhm. Und deswegen, das ist ja, wir reden ja jetzt viel über diesen kritischen Part davon, den man handeln muss, wo man einfach einen guten Ansprechpartner haben muss. Aber man muss sich auch von vornherein Gedanken machen. Also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Mach dir mal Guidelines, mach dir mal einen Plan quasi. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt eine negative Presseanfrage bekomme? Wen rufe ich an, dass ich einen Kontakt habe? So, weil in der Regel kommen die mit einer kurzen Frist. Dann kriege ich so eine E-Mail. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Dann mache ich erstmal gar nichts. Dann schlafe ich schlecht.
Das
dann heißt,
was wäre so das Falscheste, was man machen kann? Wahrscheinlich gar nicht reagieren auf so eine
Anfrage, das ist das oder? Zweitfalscheste. Okay. Das Falscheste ist zu sagen, ich rede nicht mit euch. Mhm. Also das ist tatsächlich das Allerfalscheste. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, auf eine Presseanfrage zu antworten mit, ich will nicht. Mhm. Und da geht jede Form von, ich will nicht. Also ich habe auch schon Cases gesehen, wo Leute dann geantwortet haben mit, ja, ich kann gerade nicht, weil ich habe keine Zeit. Mhm. Das ist auch, ich will nicht. Also erstmal kann man sich Zeit schaffen und zweitens kann man auch Fristen verlängern. Mhm. Also von daher, jede Form von, ich will nicht. Warum ist das so schlecht? Erstens mal gebe ich dem Redakteur damit quasi Tür und Tor, dass der alles berichten kann, wozu er mich gefragt hat. Mhm. Und ich komme nicht vor. Mir gesteht man nur den Satz ganz am Ende zu, er will sich nicht äußern. Das wirkt eh immer schon wie ein Schuldeingeständnis. Plus, dass eben an Ausführlichkeit da vorher drüber alles Mögliche berichtet wird. Und das kann auch falsch sein. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Redakteure haben auch wenig Ahnung. Wir haben auch schon mal den Case gehabt, hat ein Kunde von uns, macht E-Commerce-Coaching, eine Presseanfrage bekommen und da ging es dann um Widerrufsrecht. Die Kundin hätte doch ein Widerrufsrecht. Und da muss man einfach sagen, wer ein Coaching kauft, um einen Online-Shop zu eröffnen, hat kein Widerrufsrecht. Selbst wenn du noch kein Gewerbe angemeldet hat, ist das Teil einer geschäftlichen Handlung. Ist jetzt keine Rechtsberatung hier, kann sich auch theoretisch mal ändern, so, aber also so war zumindest damals der Stand. Und der Redakteur, der weiß das einfach nicht. Also da lohnt es sich auch stellenweise, einfach mal Sachen klarzustellen und plötzlich werden Sachen gar nicht gebracht, fallen auch weg und so weiter. Also man hat da schon was, wohingegen, wenn man sich jetzt nicht geäußert hätte, das einfach komplett berichtet worden wäre und dann würde es eben heißen, Coach XY klaut Leuten ihr hart erkämpftes, ihnen zustehendes Widerrufsrecht und sonst irgendwas, also quasi kriminelle Energie, zerstört den Ruf sehr, sehr stark und ist vollkommen unnötig, muss man sich nicht gefallen lassen, den Vorwurf. Aber wenn man hingeht und noch proaktiv sagt, ich will nicht antworten, da habe ich noch ein zweites Problem. Und zwar nicht nur, dass ich nicht vorkomme mit meinen Antworten, sondern wenn ich dann zu Gericht gehe und sage hier in dem Artikel oder ich schreibe den nachher, muss ja nicht direkt mit Gericht, aber ich sage quasi, ich habe hier einen Anspruch auf Richtigstellung sozusagen. Dann gibt es sowohl ganz viele Redaktionen, die dann sagen, nö, du wolltest nicht, Pech gehabt, aber auch ganz viele Richter, die sagen, du wolltest nicht und Pech gehabt. Ne? Und wir haben den Case auch schon mal gehabt, da hat sich jemand bei uns gemeldet, hat gesagt, hier ist gerade in der großen Zeitung ein Artikel live gegangen, super negativ, was können wir jetzt da machen? Und dann haben wir unseren Presserechtsanwalt dazugeholt und haben dann eben uns das Ganze angeguckt und so weiter. Und das Fazit war relativ schnell echt nicht viel, weil die haben proaktiv gesagt, wir wollen nicht antworten auf den Artikel. Und das Landgericht, weiß gar nicht, war dann glaube ich Bonn oder so, hat dann gesagt, ja, wenn ihr nicht darauf antworten wolltet, dann habt ihr jetzt auch keinen Anspruch auf ein Eilverfahren in einstweiligen Verfügung. So, Pech gehabt, ne? Also das hat wirklich richtig harte Auswirkungen nach und verbaut auch ganz viele Möglichkeiten. Deswegen, ich kann das jedem nur raten, man kann nahezu alles irgendwie erklären. Oder zumindest es anders einordnen. Es gibt, wir haben bei uns für unsere Kunden und auch für uns selber mittlerweile, alleine wenn ich Fragen beantworten möchte, es gibt 33 verschiedene Arten, Fragen zu beantworten. Über eine normale Antwort, über quasi den Angriff der Frage, Angriff der Parameter, so tun, als hätte man die Frage falsch verstanden und so weiter. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man etwas antwortet und es klingt wenigstens schön. Also am Ende ist es immer besser, man hat wenigstens irgendwie eine wohlklingende Antwort da drin, als einfach nur, er wollte sich nicht äußern und nachher noch juristische Nachteile.
Auch, dass man vielleicht, wenn man irgendwas gemacht hat, das auch eingesteht, ne? Oder halt, ne, zumindest so eingesteht, auch in einem gewissen Rahmen packt, ne? So.
Ja.
Und alles, ne? Aber ich glaube, dass viele dann das versuchen, selbst zu machen und halt auch wahrscheinlich ein großes Ego haben, je nachdem, wenn ich jetzt an so einen typischen Unternehmer denke oder so, ne? Und dann sagt er, ich weiß schon, wie das dann geht und so, ne? Aber gut, du kennst ja seit Jahren so die Spielregeln in diesem Medienbereich und ich kenne das auch so, also als Experten, aus Expertensicht, so wie ich das jetzt erlebt habe im Umgang mit den Zeitungen oder Fernsehen, ich hatte ja nichts Negatives in der Presse, aber ne, die ticken einfach da nochmal anders. Ne? Man muss anders mit denen umgehen, man muss immer schnell reagieren, muss alles schnell sein, aber auch klar, ne, so, und die ticken einfach anders, als das vielleicht so Unternehmer aus ihrer Unternehmerbubble so kennen. Ne?
Ja,
so.
Natürlich. Und die wollen eben on point das, was sie gut senden können. Ne? Und das kennst du ja auch. Und dann wird es auch mit Sicherheit bei dir schon mal vorgekommen sein, dass die gesagt haben, kannst du das nicht noch ein bisschen vereinfachen?
Ja.
Kannst du nicht nochmal einfach
den
Satz gerade nochmal raushauen, so, den hätten wir gern jetzt hier für einen Trailer oder sowas.
Ja.
Und da muss man eben auch dann die Persönlichkeit haben und auch die Erfahrung haben, zu sagen, okay, bis wohin gehe ich das mit? Wo tue ich denen den Gefallen und wo sage ich, nee, das ist jetzt so simpel, wie es wird. Also simpler mache ich es nicht, sonst ist es falsch.
Mhm.
Und du hast dir dieses Standing aufgebaut, du hast jetzt mittlerweile auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich und du kannst das halt. Aber viele, die das erste Mal irgendwie mit einer Kamera konfrontiert sind, haben halt keine Ahnung und lassen sich von Redakteuren dann auch gerne ganz gut rumschubsen. So, deswegen macht es immer Sinn, so ein kleines Medientraining zu machen. Und davon haben beide Seiten was, muss man ganz klar sagen. Also nicht nur, dass jetzt der Unternehmer natürlich was davon hat, sondern der Redakteur auch, weil der Redakteur auch dann das bekommt, was er braucht, ohne dass er eben 10-mal nachfragen muss. Und er kriegt es eben auch auf den Punkt. Also es gibt nichts Schlimmeres, du hast auch schon TV hier gehabt und so, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die kommen mit ihrem Kamerateam, Ü-Wagen, haben einen Deadline, es muss irgendwie heute Abend gesendet werden und dann würdest du irgendwie keinen Satz rausbekommen oder viel zu ausschweifende Laberantworten geben.
Und es kann dann halt auch kippen, dass man erst denkt, okay, man wird als positiver Experte wahrgenommen so und dann plötzlich überlegen die sich, naja, vielleicht können wir das Thema doch nochmal ein bisschen anders drehen, weil letztlich geht es ja darum, das sind ja immer Produktionsfirmen, die müssen halt für ihren Sender liefern und der Sender muss Quote liefern. Ne? So,
ja.
Also das ist ja das Prinzip.
Ne? Ja, deswegen. Ja. Es ist wirklich das A und O, dass man da gut vorbereitet ist, dass man da in der Materie ist. Und irgendwann ist man Profi. So, du bist Profi. Ich bin, glaube ich, jetzt mittlerweile auch Profi, kann man sagen, mit der ganzen PR-Erfahrung. Auch wenn ich habe jetzt gerade ein Interview gegeben bei der Frankfurter Rundschau heute noch zum Thema Brabus wieder. Ne? Also ist ja letzten Endes ist man ja irgendwann in diesem Thema und Duktus auch drin. Aber jetzt für jeden Quereinsteiger, deswegen, ich bremse da auch ganz häufig Leute. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, ganz ehrlich, ich habe gesehen, da war letzte Woche ein Kunde von euch in der Tagesschau, genau da sehe ich mich auch, dann sage ich denen ganz oft, ich dich nicht.
Genau.
Und das ist auch
viel Arbeit.
Das ist auch wirklich in deinem Sinne, dass ich das
weil
nicht so
sehe. Weil
ihr müsst
ja auch gucken, ne? Also ihr habt ja auch in dem Sinne Verantwortung, dass ihr belegt, okay, was ist jetzt der Experte, den wir jetzt in die Zeitung bringen oder ins Fernsehen? Ihr habt ja auch schon viel in die Tagesschau gebracht und mich ja auch schon überall auch zu zu Primetime-Sendungen platziert, aber ihr müsst ja auch gucken, wer ist das, ist er wirklich kompetent, ne? Und kann er das alles so rüberbringen, ne? Weil sonst, ja, ja, wenn du da jemanden hast, der dann da rumstammelt, dann denken die sich auch so, ey, was, ne, was haben die uns da geschickt, ne?
Ja. So. Also so ein richtiges Meme ist eigentlich jemand, der quasi, es gibt manchmal den Fall, Redakteure machen eine ganz aufgeplusterte Frage, ne? So richtig hier Detail 1, Detail 2, und wenn sie das jetzt sich alles so ansehen, was ist denn ihre Einschätzung? Sollte derjenige sich so und so verhalten oder sollte der jetzt die Bundesregierung das und das machen? Und dann sagt der Experte einfach ja. Und nichts mehr. Und damit kannst du, also wenn du das machst und du machst das vielleicht zweimal hintereinander, dann bist du für Fernsehsender tot. Also die werden dich nie wieder anrufen, weil du lässt den Moderator dermaßen behämmert aussehen. Kein Moderator, der Moderator braucht deine Antwort, um sich auch wieder ein bisschen vorzubereiten auf die nächste Frage und so. Mhm. Und wenn du das machst und die vielleicht sogar den Eindruck bekommen, dass du das absichtlich machst, manchmal haben Politiker das absichtlich, einfach um sich quasi für ihnen nicht passende Fragen irgendwie zu revanchieren. Mhm. Aber man macht sich damit maximal unbeliebt.
Ja, ja, ja. Ja, man ist dann halt relativ raus, so, ne? Also, dass die Leute dann merken.
Wenn man einmal durch ist, ist man auch durch. Also, es ist eine kleine Bubble, es gibt nicht so viele Produktionsfirmen und so weiter. Man kann damit, du weißt es selber, wahnsinnig Reichweiten generieren, sehr viele Anfragen darüber bekommen, zu einer richtigen Personality werden, wo man irgendwann vielleicht sogar sagt, jo, das ist mir jetzt hier ein bisschen viel, lass mal ein bisschen wieder runterfahren und so weiter. Das kann man haben und es sind immer noch krasse Reichweiten und vieles, vieles davon, auch mit Formaten wie Funk oder viele private Sender, die mittlerweile auch sehr stark auf Social Media setzen oder mit eigenen Formaten auf Join oder RTL Plus. Oder Amazon Prime oder so. Also die Reichweiten verschieben sich, aber sie existieren weiterhin. Und auch die Produktionsfirmen produzieren weiterhin dann eben nachher für Netflix und nicht mehr für RTL oder auch. Aber am Ende, wenn man einmal da drin ist und man ist als guter Experte quasi da, da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass man da einen zuverlässigen Strom an Reichweite und auch Neukundenanfragen und so weiter herbekommt. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, wenn man in die Richtung gehen will, mach's richtig.
Ja, und das Gute ist ja, einmal ist natürlich das Ganze, man googelt oder guckt bei ChatGPT. Das andere ist ja auch, dass man das im Marketing ja auch gut nutzen kann. Ich gebe ja auch viel Vorträge, wo ich dann sage, hey, irgendwie 15 Mal Primetime im Fernsehen, über 20 Millionen Leute da erreicht, ne? Oder hier in der Zeitung gewesen. Ne? Das ist ja auch eine Sache, dass man sagt, hey, ne, es gibt da bei Business Insider einen Artikel oder sonst wo, ne? So, ja. Das spielt ja dann auch eine Rolle, ne? Dass ich es dafür nutzen kann. Aber auch, du sprachst ja am Anfang schon mal an, das Thema Sales, ne? Auch da haben wir bei unseren Kunden auch mal wieder die Probleme mit No-Show-Rates. Das heißt, Leute haben dann vielleicht ein erstes Gespräch gehabt, finden das gut, aber brechen dann doch ab oder so oder sagen dann, komm, ne, ich überlege mir nochmal und so. Aber wenn ich dann natürlich zwischendurch vielleicht nochmal was zuschicken kann, zu sagen, hier übrigens, hier ist nochmal im Handelsblatt ein guter Artikel oder vielleicht hast du schon gesehen, bei einer Tagesschau, schau dir das mal an, dann erhöhe ich ja auch die Show-Rate, ne?
Ja, ja, absolut. Also wir haben mittlerweile über 20 verschiedene Methoden, Presse im Marketing einzusetzen, die wir weitergeben. Darunter sind natürlich so Klassiker, ich habe schon gesagt, Retargeting, auf die Webseite packen. Du hast gerade noch einen weiteren sehr guten Punkt genannt. Ich halte Vorträge. Ich stelle mich mal damit vor, ne, dass die Leute im Publikum direkt wissen, okay, der Typ, der ist auf jeden Fall ein Koryphäe, so, der kann was. Oder auch Printmailings. Also wir haben Kunden wirklich, die gehen hin, haben zum Beispiel einen Fachartikel in irgendeinem Magazin geschrieben, warum Handwerkern demnächst die Kunden weglaufen oder so. Was in irgendeinem Handwerksmagazin ausdrucken, zuschicken mit einem kleinen Post-it. Hey, hab einen Gastbeitrag geschrieben, vielleicht spannend für Sie, liebe Grüße. Stellenweise auf 500 Mailings 20 Inbound-Anfragen, ohne nachtelefonieren. Ne? Mhm. Und wirklich qualifizierte Sachen. Also das sind wirklich ganz krasse Leute, die das dann haben und viele dieser Fachmagazine auch total unterschätzt. Du denkst, die haben 3000 Printexemplare Auflage, das ist doch nix. Ja, wenn das nur von absoluten Top-Entscheidern gelesen werden, stellenweise kosten die Abos 1000 Euro im Jahr. Also das sind wirklich richtige C-Level-Medien quasi. Und wenn man da drin ist, das macht was mit einem. Und das sorgt auch dafür, dass man ganz anders wahrgenommen wird. Bis hin zum Sales-Prozess, ja. Also wer eben nie irgendwo drin ist, da sind die Kunden dann eben auch schon mal so, dass sie sagen, ja, du bist doch eigentlich nur einer von vielen. Und warum muss ich denn jetzt hier mit deinem Assistenten überhaupt ein Gespräch führen? Und warum ist das quasi das Closing-Gespräch, das Beratungsgespräch? Warum ist das jetzt nicht mit dem Experten selbst und so? Keiner stellt diese Frage, wenn man bekannt ist aus Funk und Fernsehen, warum der Chef jetzt nicht jedes Gespräch mit dir selber führt. Also es zieht sich komplett durch, bis hin zu, und das haben wir auch regelmäßig, letzte Woche Donnerstag, also vor einer Woche, ein Kunde bei uns im Büro gewesen, der gesagt hat, hier, ich war bei meiner Bank und will ein Gebäude finanzieren, ein neues Bürogebäude, will er kaufen und ist dann ins Büro quasi beim Bankberater, setzt sich an den Tisch, Bankberater kommt rein, sagte, ich habe gesehen, du warst doch in der Wirtschaftswoche, voll krass und das Gespräch ist ein ganz anderes. Also man hat wirklich so einen Promi-Effekt da letzten Endes und egal, ob es nachher der Banker ist, Kunden von uns haben Termine beim Bürgermeister bekommen oder wir machen gerade einen Hotelbau in Koblenz
auch noch Vermieter, mit. Ich hatte das auch mit einer klasse Wohnung, die ich dann auch, wo ich mich gegen mehrere Bewerber durchgesetzt habe, weil er mich dann auch gegoogelt hat und meinte, ah, man kennt sie ja auch aus dem Fernsehen, Henny Gehorf und
brauchen
so weiter.
Keine
sie können gerne da die, ne, die
brauchen wir keine Kaution mehr.
Fette Maisonette-Wohnung haben und so weiter. Ne? So, ne, das ist dann vernünftig so. Ne?
Ja. Nein, also das ist letzten Endes, man glaubt das nicht, aber Vertrauen ist das Schmiermittel im Unternehmertum. Und wenn die Leute,
in der heutigen Zeit, ja.
Wenn die Leute, die Türen aufhalten und sagen, auf dich haben wir gewartet, dann ist das Leben einfach viel schöner. Also da hat man auch wirklich was davon.
Okay, also erstmal das Internet etc., Fernsehen, analog, digital füttern mit positiven Artikeln. Dann ist natürlich wichtig, aber ich weiß ja auch als Kunde von euch, dass ihr da unterstützt, richtige Storys und Botschaften zu haben. Ich glaube, es bringt da nichts, wie du schon sagtest, so Loblied auf sich selber einfach nur zu schreiben. Ne? Man muss es halt gut verpacken und dann natürlich, ja, dafür gute Presse sorgen, ne? Und gut vorbereitet zu sein, wenn mal was Negatives kommt. Und da kann ich wirklich nochmal auf hinweisen, mir ist es nicht passiert. Ich war sogar tatsächlich mal bei Jan Böhmermann, aber eher positiv, und das ist schon ewig lang her. Ne?
Ja, das war zu Zeiten, als das noch wirklich Comedy war.
Genau, es war wirklich, also, es war auch teilweise lustig. Ich fand es auch teilweise lustig.
Ja,
heute würde ich mir das nicht mehr angucken. Ne?
Ja.
Und,
Also man muss da ganz klar dazu sagen, die Sendung von Böhmermann hat sich ja krass geändert. Also es gibt so ein paar Sendungen, auch die Heute-Show zum Beispiel, die auch früher sehr gerne geguckt habe, die haben sich sehr geändert. Also das ist irgendwann, ist das sehr geschiftet, dass die wirklich gesagt haben, wir gehen weg von den locker leichten Themen, ja, Böhmermann so Vera-Fake oder sowas, ja, mit, Varo-Fake genau, war das mit dem Finger oder Vera-Fake war dann ja mit der bei Schwiegertochter gesucht.
Genau,
und
das war ja
das wirklich
auch,
Comedy.
Genau, und das
du hast
dich
einfach schief gelacht.
Aber es war auch wirklich eine gute Kritik an dieser Sendung, wo einfach viele Leute, die jetzt auch nicht unbedingt mega intelligent sind, wirklich diskriminiert fertig gemacht worden sind. Ne? Also eigentlich auch eine durchaus gute Intention dahinter.
Nein, voll und ganz. Ne? Aber mittlerweile, wenn du mal so guckst, ich verstehe, warum die das machen. Aber es tut einem Format nicht gut, wenn 8 der 10 letzten Sendungen sich nur um Politik und eine bestimmte Partei gedreht haben. Ja. Und irgendwann ist es auch einfach, wir haben es verstanden irgendwann, dass man die nicht gut findet. Und man sieht es auch in den Klickzahlen. Es ist wirklich rapide zurückgegangen, stellenweise vielleicht noch auf so einem Drittel- bis irgendwie Viertelniveau, wo es vorher mal war. Mhm. Und stellenweise finde ich das wirklich schade, weil die Formate waren toll. Ja, die hatten wirklich Potenzial, die hatten ihre Prime. Und wir werden jetzt sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube, viele Sender, so wie ich das mitbekomme, überlegen jetzt auch und merken auch, okay, wir müssen uns einfach auch wirklich ganz neue Gedanken machen. So, die eigentlich lustigerweise, ausgerechnet der Öffentlich-Rechtliche hat es mit Funk eigentlich ziemlich gut gemacht, auch wenn es da ein paar Rückschläge gab, aber ich bin von dem Format ein Fan, ich finde das gut, was die machen. Und ich glaube, dass viele private Sender jetzt auch viel, viel stärker in die Richtung gehen werden, mit eigenen Corporate-Influencern und so weiter, dass sich da viel, viel ändern wird. Also bin ich mal sehr gespannt. Und man sieht es dann auch stellenweise, also jetzt so ein Stefan Raab-Comeback oder sowas sich anguckt, alles hat seine Zeit.
Ja, genau. Und viele sind aus der Zeit gefallen und viele checken auch die von Influencern einfach die Macht, ne? Und auch von anderen Podcasts, die sehr reichweitenstark sind und so, was ja in den USA ja schon Standard ist, was jetzt hier auch einfach sehr präsent ist, und viele checken halt einfach auch jetzt auch die Macht dort, ne? So,
ja.
Genau.
Ja. Aber man kriegt es wirklich gut gespielt. Also das ist wirklich die Botschaft, die ich dich nochmal rausgeben kann. Dadurch, dass die Medienwelt so vielseitiger wird und dass auch immer mehr Meinungen aus verschiedensten Richtungen immer mehr Reichweite bekommt und so weiter. Man kann sich als Unternehmer wirklich gut positionieren da, und man muss eine für sich stringente Story entwickeln, man muss die durchziehen, man muss sich überlegen, wie würde sich mein Charakter quasi verhalten. Also es ist eine lustige Denksportaufgabe, aber man kann das vielleicht an so einer Fernsehserie festmachen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Breaking Bad guckt und sich einfach mal fragt, was würde Walter White tun? Oder sich irgendwie, nicht, dass man das dann tut, aber das ist die Denkweise dahinter, dass man eben überlegt, ich habe mir einmal überlegt, welche Art von Unternehmer will ich sein? Für was stehe ich? Was ist meine Story? Was sind meine Werte? Und wenn ich das einmal ausgearbeitet habe, dann hat man auch einen sehr klaren Kompass und kann sich auch an diesem Kompass ranorientieren. Und lustigerweise, wenn man sich seinem Kompass entsprechend verhält, kommt man eigentlich durch jeden Shitstorm gut durch, weil man sich genau so verhält, wie die Leute es von einem erwarten.
Genau.
Es ist einfach, wenn eh allen klar ist, dass du ein Arsch bist, und du hast aber auch nie gesagt, dass du ein Held bist. Du hast immer gesagt, ja, ich bin ein Arsch, ich bin Kapitalist, ich ziehe das durch, mir egal. So. Mhm. Robert Geis ist ein gutes Beispiel. So, ne?
Ich musste gerade auch an ihn denken. Ja,
so, das ist letzten Endes vielleicht Deutschlands bekanntestes Fernseharschloch, aber er steht einfach dazu, er ist dieser Typ, und es ist, die Leute finden es cool. Er ist ja auch ehrlich in dem, was er tut, und er ist ja auch am Ende des Tages trotzdem ein cooler Charakter. Er macht ja nichts Böses.
Also das, was ihn erfolgreich gemacht hat, waren ja einfach vernünftige Produkte, die er dann verkauft hat, ja, ja, ne, so, dann seiner Family gehört er dann noch hier Dieters, das kennen wir natürlich hier aus dem Karneval, aus dem Bereich, so, ne, und so.
Genau.
Die haben halt aber auch sich Gedanken gemacht, was braucht der Markt, und man kann diese Mode schön oder nicht schön finden, ne, aber es war halt auch einfach ein solides Business in dem Sinne.
Ja, ne? Genau. Aber es ist eben, wenn man einfach kongruent seine Marke lebt, dann kommt man auch durch viele Sachen wirklich gut durch, ne, und vielen fällt es auf die Füße eben, wenn sie nach vorne so tun, ja, ich rette die Welt, ich bin Mutter Teresa und ich mache das alles hier für einen guten Zweck oder sowas. Und dann kommt plötzlich, Finn Kliman war eben so ein Case, ne? Nach außen hin immer, ja, ich bin hier so eine Art Ein-Mann-NGO, ich verdiene nichts und hier, wir sind alle Ehrenamtler und so weiter. Und nachher kommt dann raus, dass der in irgendwelchen WhatsApp-Chats da die höchsten Preise für seine Masken da irgendwie rausverhandelt, die dann auch noch qualitativ schlecht sind. So, das kratzt natürlich am Image, selbst wenn es gar nicht irgendwie ein Straftatbestand oder irgendwas ist. Es ist anders als das Image, was man sich aufgebaut hat. Und das muss man einfach sich einmal überlegen, wofür will ich stehen? Und selbst wenn es dann eine Disbalance gibt, also bei Immotommy zum Beispiel, du bist nach außen hin eine nette, lächelnde Immobilieninfluencer und dann kommt Kritik auf und Leute sagen, hey, ich habe hier ein Haus und das läuft nicht und ich habe hier irgendwie Schimmel im Keller oder was auch immer. Wenn du doch dieser Typ bist, der du sagst, dass du bist, was würdest du dann tun? Und dann würdest du hingehen und würdest sagen, pass auf, ich packe mir meine Handwerker ein, wir fahren alle zusammen, genau, zu euch nach Hause, wir machen den Schimmel weg und ich mache euch persönlich einen Immobilien-Scout 24-Inserat oder ein eBay-Kleinanzeigen-Inserat, wir finden euch die Top-Mieter und wenn wir aus irgendwelchen Gründen nachher 100 Euro zu wenig Miete haben, stocke ich die privat noch drauf, einfach nur damit du happy bist.
Und Kasten Bier dabei.
Genau, einfach, dann setzen wir uns da hin und ja, wirklich, ja, ja, genau, aber das ist das, was man erwarten würde, ja, ja, ein kumpelhaftes, hilfsbereites Verhalten, mhm, und nicht eine Woche lang nichts sagen und sich dann in seinen Kofferraum setzen und sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also das sind eben so Sachen, womit ich mich als PR-Berater beschäftige und man kann aus wirklich, selbst wenn es ist wirklich was schiefgelaufen, da ist Schimmel im Keller, da sind Kunden unzufrieden, da haben Leute jetzt Probleme und so, das heißt nicht, dass man das hinnehmen muss und man kann aus jeder Situation noch was draus machen, wenn man einfach einen ordentlichen Charakter hat, wenn man den zu Ende durchgespielt hat und wenn man einen guten Berater hat, der einem vielleicht auch diese Ideen mal mitgibt, weil ich glaube, viele haben eben dann dieses Eagle-Mindset, ne, einfach so schön rein in den Panzer, Stacheln raus und dann erst mal warten, bis es vorbei ist und so, das ist schlecht. Und das ist wirklich, ich bin mir sogar sicher, dass man aus dieser Sylt-Geschichte, wo diese Teenager da so dieses Lied gesungen haben, da hätte man auch was draus machen können. Also hätten die einen PR-Berater gehabt oder einfach sich mal überlegt, was können wir tun, die hätten daraus eine schöne Geschichte machen können. Vielleicht mal ins Asylbewerberheim selber gehen, da irgendwie kochen, mit denen mal irgendwie sagen, hey, ganz ehrlich, wir sind dumme Schnösel gewesen, ja, wir haben echt einen dummen Fehler gemacht, aber am Ende des Tages muss ich ehrlich sagen, ich kenne gar keine Ausländer, ich gehe jetzt mal dahin und lerne die mal kennen. Da hätte man wirklich, vielleicht sogar ein Kamerateam mitbringen, man hätte so viel draus machen können, das wäre wirklich was fürs Herz gewesen nachher, nicht genutzt die Chance. Und so ist es leider fast immer, wenn solche Shitstorms so eskalieren, dass nachher der Bundeskanzler sich noch dazu äußert und sowas, dann ist es eigentlich fast immer so, es hätte so viel Potenzial gegeben und es ist einfach nicht gemacht worden.
Ja, kann man echt viel machen. Also da brauchen wir einfach gute Berater wie euch an der Hand. Also ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört oder zuschaut, auch bei YouTube, meldet euch bei Ruben und seinem Team, geht das Thema an. Also bei uns hat es auch wirklich Wunder bewirkt, einmal bezüglich der Kundenreputation, Sichtbarkeit im Kopf zu kommen, wirklich auch als Top-Experte wahrgenommen zu werden. Es macht einen ganz großen Unterschied. Ne? Es fühlt sich aber auch unabhängig davon einfach auch gut an, wenn man sagt, hey, da war ich in der Zeitung, also nicht nur ego-mäßig, ne? Aber es ist einfach schön, wenn man auch mehr in die Masse auch kommt, ne? Und da bekannter wird und so. Und ja, und dann aber einfach vorbereitet zu sein, falls mal was Negatives passiert, was man keinem wünscht. Aber wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es kann immer passieren, auch wenn du halt glaubst, dass du da ein absolutes Top-Business machst und alles super ist. Es gibt auch immer verrückte Menschen auf der Welt, leider. Also, meldet euch bei Ruben. Wir haben auch nochmal YouTube-Kanal. Da machst du ja auch mal wieder jetzt auch so spannende Sachen.
PR-Reactions,
genau, ja, ne? PR-Reactions auch nochmal verlinken. Es lohnt sich. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. War ein richtig cooles Gespräch.
Danke dir für die Einladung.